Auch von meiner Seite wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich wieder, hier in Basel sein zu können und ja, über Gottes Wort, über so wichtige Stellen, wie wir auch schon gehört haben, heute Morgen nachdenken zu können. Menschen, die versagen, sind bei uns Menschen meistens schnell abgeschrieben. Wer sich irgendwie in die Nesseln setzt oder sein Leben mit Dreck besudelt, der steht sehr schnell im Abseits, sehr schnell auf dem Abstellgleis. Mit so jemand möchte man am liebsten den Kontakt meiden, macht, wenn es geht, irgendwie einen großen Bogen um ihn. Wer möchte denn schon gerne mit Versagern zu tun haben? Wer möchte schon gerne selber Versager sein? Wir schauen uns heute Morgen einen Bibeltext an, wo uns auch ein Versager begegnet. Einer, der sich viel vorgenommen hatte für seinen Herrn. Viel vorgenommen hatte in den Aufgaben, die er bekommen hatte, aber dann doch kläglich gescheitert war. Weil er sich völlig selbst überschätzt hatte. Und die spannende Frage heute Morgen wird sein, wie begegnet Jesus diesem Versager? Wir lesen dazu aus Johannes 21, die Verse 15 bis 22. Johannes 21, Verse 15 bis 22. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte: Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Das Thema für heute Morgen haben wir schon gehört: Versager dürfen neu beginnen. Und wir können das schön im Text heute Morgen hier beobachten, wie Jesus sich dem Petrus annimmt, wie er einen Neuanfang mit ihm wagt, wie er sogar neue Aufgaben, neue Verantwortung ihm anvertraut. Und wir sehen aber auch zunächst, welche Voraussetzung nötig ist für so einen Neustart. Das wird unser erster Punkt sein. Ein Neuanfang beginnt mit Zerbruch. Aber Jesus bleibt dort nicht stehen. Er überträgt ihm wieder neue Aufgaben, er ermutigt ihn wieder neu in den Dienst zu gehen. Er befähigt den Unfähigen zu neuen Aufgaben. Deshalb lautet der zweite Punkt: Jesus befähigt Neuanfänger zum erneuten Dienst. Der Neustart an Jesus' Seite ist immer sehr wichtig nach einem Versagen. Und doch ändert sich die Richtung nicht. Es geht immer noch weiter Jesus hinterher. Deshalb der dritte Punkt: Das Ziel bleibt trotz Neuanfang unverändert. Jesus nach. Wir starten mit dem ersten Punkt. Ein Neuanfang beginnt mit Zerbruch. Das sehen wir vor allem in den Versen 15 bis 17. Und ganz zentral in diesen Versen ist diese Frage: Simon, Sohn des Jona, liebst du mich? Dreimal stellt Jesus diese Frage an den Petrus und spricht damit unverkennbar auf die dreifache Verleugnung an, von der wir vorher schon gehört haben. Und in der ersten Frage, die Jesus ihm stellt, steckt noch eine andere Betonung mit drin, wo er fragt: Simon, liebst du mich mehr als diese mich lieben? Damit sind wahrscheinlich die anderen sechs Jünger gemeint, die auch mit Jesus hier am See Genezareth gefrühstückt haben. Und Jesus fragt danach, ob seine Liebe zu Jesus größer ist als die Jesusliebe der anderen sechs Jünger, die auch mit dabei waren. Wohin zielt diese Frage? Denken wir nochmal zurück an den Garten Gethsemane, an das große Versprechen, das Petrus dort seinem Herrn gegeben hatte. Er würde Jesus auf keinen Fall verlassen. Er würde nicht von ihm weichen, egal was passiert. Er bleibt treu. Er steht hinter ihm. Er geht mit ihm durch dick und dünn. Können wir in Matthäus 26, Vers 33 nachlesen, wo er sagt: Selbst wenn alle gehen, ich nicht. Ich stehe zu dir. Davon war Petrus zutiefst überzeugt. Und doch hat er nur wenige Minuten wahrscheinlich später oder vielleicht auch Stunden den Herrn Jesus dreimal verleugnet. Also Jesus will mit diesen Fragen, die er hier stellt, deutlich machen: Lieber Petrus, halte nicht zu viel von deinen eigenen Möglichkeiten. Denn einer wie du, der immer der Führer im Jüngerkreis sein möchte, der sollte noch demütiger, noch hingegebener sein als die anderen Jünger. Ein Fels, was Petrus ja sein sollte, was Jesus ihm zugeschrieben hatte, der muss eine ganz besondere, tiefe Liebe zu seinem Herrn haben. Und genau diese Liebe wurde doch schmerzlich vermisst, als Petrus ihn verleugnet hatte, dreimal vor den Menschen. Wo er sogar sagt: Ich kenne diesen nicht. Es war dem Petrus hier sicherlich ein Stück weit peinlich gewesen, dass Jesus ihn im Dabeisein der anderen Jünger nochmal auf dieses Thema anspricht, diese Fragen hier stellt. Aber ich glaube, wir müssen bedenken, Petrus hatte seine vorlauten Sprüche eben auch im Dabeisein der anderen Jünger gebracht und gesagt. Und ich denke, hier ist ein geistliches Prinzip erkennbar, das auch für uns heute wichtig ist. Der Kreis, wo Sünde geschieht, ist auch der Kreis, wo das Bekennen stattfinden sollte. Wer zum Beispiel jemand bei einer anderen Person schlecht macht, schlecht über ihn redet, der hat eben auch die Verantwortung, die schlechte Nachrede bei dem Gesprächspartner wieder gut zu machen, wo er eben auch schlecht geredet hat. In der Regel hilft es nicht, die Person, über die geredet wurde, auch noch in Kenntnis zu setzen, aber zumindest in dem Kreis, wo schlecht über jemand geredet wurde, da ist es gut, wenn man die Sache auch vor ihnen wieder in Ordnung bringt. Und noch mehr können wir hier aus dieser Begebenheit lernen, dass Jesus nämlich genau diese "Liebst du mich?" Fragen stellt, zeigt noch was anderes. Es zeigt uns etwas von Jesu Herz, von seiner seelsorgerlichen, liebevollen Art, wie er mit Menschen umgeht. Denn was fällt auf? Als ein guter Seelsorger beginnt Jesus nämlich nicht mit Vorwürfen, wie wir Menschen es vielleicht gerne machen, sondern er beginnt mit einer nachdenklich machenden Frage: Petrus, liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese? Hier zeigt uns Jesus ein ganz wichtiges Prinzip: Seelsorge ohne Sanftmut. Sich kümmern um andere ohne Mitgefühl ist nichts anderes als ein Hammer. Wenn uns nicht die Sorge um die Not des Nächsten kümmert, dann sollten wir besser schweigen. Wir sollten nie übersehen, dass wir genauso zu jeder Sünde fähig sind, wie der andere sie vielleicht getan hat. Und je besser wir unser eigenes Herz kennenlernen, umso barmherziger, umso liebevoller wird unser Umgang, wird unser Blick für den Nächsten sein, der gerade gesündigt hat. Nicht, dass wir die Sünde gutheißen. Wir lieben den Sünder und wir nehmen ihn in großem Mitleid an, so wie Jesus es auch getan hat. Noch eine zweite Sache können wir hier von Jesus lernen. Jesus übergeht die Sünde des Petrus, die Sünde der Verleugnung, nicht einfach so und tut so, als wäre überhaupt nie ein Problem zwischen ihnen beiden gewesen. Sünde muss bereinigt werden. Und deshalb spricht Jesus auch hier dieses Thema überhaupt an. Wir wissen allerdings nicht, wo genau die Vergebung stattgefunden hat, die Reinigung. Es lässt sich aus dem Text meines Erachtens nicht genau erkennen. Wir lesen auch von keiner direkten Bitte, die Petrus an Jesus gestellt hat. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch ausgesprochen wurde, dass es nicht an einer anderen Stelle stattgefunden hat. Denn aufgrund der Reaktion von Jesus müssen wir annehmen, dass Petrus seine Schuld eingestanden, erkannt hat. Vielleicht war es sogar gleich nach den Versen, die wir vorher gelesen hatten, als der Hahn gekräht hat und wir dann lesen, Petrus erschlich bitterlich weinend davon, als ihm bewusst worden ist, was er gerade getan hat. Jesus übergeht Sünde nicht. Und noch einen dritten seelsorgerlichen Aspekt dürfen wir hier von Jesus lernen. Jesus redet nicht lange ums Problem herum, sondern er kommt immer ganz schnell zum ganz zentralen Gedanken. Und der lautet hier, wie steht deine Liebe zu mir? An der Liebe zu Jesus entscheidet sich alles in unserem Leben. Nur wer Jesus von ganzem Herzen liebt, der wird tauglich für das Reich Gottes. Und deshalb haben auch alle halbherzigen und lauwarmen Bemühungen, die ich immer wieder tue, wo wir uns anstrengen, sind in Gottes Reich unnütz, sind nicht tauglich für ihn. Weil es zeugt viel zu oft von unserer Selbstüberschätzung, von dem, dass wir uns selber viel zu viel zuschreiben, so wie es eben auch Petrus von sich gedacht hatte. Die Liebe zu Jesus, das ist der Barometer unseres Glaubens. Was ist nun die Antwort des Petrus auf Jesu Frage nach der Liebe zu ihm? Interessanterweise druckst Petrus hier gar nicht lange um, sondern er sagt es direkt heraus, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, Vers 15. Wie kam Petrus zu dieser schnellen, klaren Antwort, dass er Jesus lieb hat? Womöglich hilft uns zum Verständnis die Begebenheit aus Lukas 7, Vers 36, wo es um die Geschichte geht, dass die Geschichte einer Sünderin, die in ein Haus des Pharisäers kommt, wo Jesus schon ist und sich unterhält und am Essen ist und am Tisch sitzt. Und sie kommt mit einem ganz teuren, kostbaren Salböl, benetzt die Füße Jesu, trocknet es mit ihren Haaren ab. Und in diesem Zusammenhang, als der Gastgeber das mit kritischen Blicken beobachtet und bewertet und sich so viel frommer fühlt, auch als diese Sünderin, die hier zu Jesu Füßen sitzt, da macht Jesus etwas ganz Wichtiges deutlich. Und er sagt, dass wem viel vergeben ist, der wird auch viel lieben. Wem viel vergeben ist, der wird auch viel lieben. Übertragen auf den Petrus heißt es hier, er konnte deshalb so schnell mit diesem klaren Ja, Herr, ich liebe dich antworten, weil er nach seiner Verleugnung noch viel mehr Vergebung nötig hatte als die anderen Jünger. Er war noch viel abhängiger geworden von dieser Gnade und war sich das auch bewusst geworden, ich brauche diese Vergebung, diesen Jesus, diese Gnade noch viel, viel mehr als die anderen. Und deshalb kann er hier auch so deutlich sagen, ja Herr, ich habe dich lieb. Und auch die vier Worte, die er dann sagt, auch in Vers 15, Herr, du weißt es, du kennst mich doch. Du weißt doch meine Gedanken, du siehst in mein Herz hinein. Die drücken etwas von dieser tiefen Vertrautheit aus, die Petrus zu seinem Herrn hatte und die hier wieder zu spüren ist. Petrus wusste, Jesus hatte mir vergeben. Er hat mich wieder angenommen. Er stößt mich nicht hinaus, sondern ich darf wieder in seine Nähe kommen, in seine Gegenwart. Deshalb braucht er nicht Schauspielern vor Jesus. Jesus hat sowieso in sein Herz gesehen. Und anders als früher hatte Petrus jetzt gelernt, nicht mehr mit großen Worten zu protzen, sondern er hatte gelernt, sich demütig Jesus unterzuordnen. Sein Ja, Herr, macht es auch deutlich. Ja, Herr, du weißt, was richtig für mich ist. Das zeigt, wie klein er sich an dieser Stelle auch sieht. Er hatte sein Herz ein Stück weit besser kennengelernt. Neuanfänge, sie beginnen immer mit Zerbruch. Zunächst musste Petrus hier selber kapitulieren, bevor Jesus ihn wiederherstellen konnte, neu aufrichten konnte und neu befähigen konnte zu weiteren Aufgaben. Und das macht mich eigentlich auch so froh hier an diesem Text. Diese Verse sind ein großer Trost für Versager. Für Versager, wie Petrus es einer war. Versager, wie ich es immer wieder bin. Versager, wie jeder von uns immer wieder ist. Und es ist so wohltuend zu hören, Versager sind bei Jesus willkommen. Er stößt sie nicht hinaus. Er schiebt sie nicht weg von sich. Im Leben mit Jesus brauchen wir uns nicht zu schämen, wenn wir einmal versagen. Wir brauchen uns nicht zu schämen, wenn wir wieder mal daneben greifen. Solange wir auf diesem buckligen Erdboden unterwegs sind, wird es uns immer wieder vorkommen, dass wir in Sünde fallen. Vollkommenheit gibt es eben erst im Himmel, noch nicht auf dieser Erde. Und bis dahin müssen wir nicht an unserem Versagen verzweifeln, sondern wir dürfen immer wieder neu aufschauen zu dem, der doch die Vergebung schon bereit hat, der meinen ganzen Dreck mit hinaufgenommen hat ans Kreuz, den ich immer wieder produziere. Jesus, er hat dafür bezahlt. Das Gute ist, ich muss mich deshalb auch nicht besser darstellen, als ich eigentlich bin. Ich brauche nicht was vorheucheln, was gar nicht da ist. Jesus möchte, dass ich ehrlich bin, dass ich mit meinem Versagen auch wirklich zu ihm komme. Wir brauchen uns auch nicht darüber zu wundern, wenn wir versagen, sondern wir gehen damit zu Jesus und unters Kreuz. Es gibt leider sehr viele Christen, die beschäftigen sich ständig mit ihren Fehlern, mit ihrer Sünde, vielleicht mit ihrer Vergangenheit, mit ihrem Versagen da und dort und sie gehen daran fast kaputt. Ich glaube, der Teufel liebt es ungemein, uns immer wieder das unter die Nase zu reiben, was schon alles schiefgelaufen ist in unserem Leben, was wir alles verbockt haben, wo wir nicht gehorcht haben, wo wir eigene Wege gegangen sind, wo wir Schaden angerichtet haben. Und er will uns immer wieder klar machen, mit so jemand will Gott eigentlich nichts mehr zu tun haben. Das sind die Zweifel, die er dann immer wieder sät. Mit solchen Versagern kann Gott doch gar nichts mehr anfangen. Du musst erst mal ein besseres Leben führen, streng dich mal ein bisschen an. Dann wird Gott erst gnädig und zufrieden mit dir sein. Aber genau das Gegenteil ist doch der Fall. Das ist ja diese große Lüge, die der Teufel immer wieder verbreiten möchte. Jesus ist doch genau dazu gekommen, um Sünder, um Versager zu retten, nicht Gerechte. Nicht Selbstgerechte, die sich selber besser machen wollen. Mit denen hatte Jesus nur Dauerstress. Mit denen war Jesus dauernd im Konflikt und im Gespräch und müsste ihnen sagen, ihr seid es doch genau, die mich am allernötigsten haben. Sie haben nämlich keinen Bedarf, zur Umkehr gesehen. Sie haben sich nicht als Versager erkannt, was sie doch eigentlich waren. Jesus, er liebt Versager ganz besonders. Für sie ist er gekommen. Für sie hat er sein Leben gelassen. Was gibt es deshalb Schöneres, als nach einem Versagen, und es wird wieder kommen in unserem Leben, dass wir dann direkt in die Arme des Herrn Jesus laufen dürfen. Wissen dürfen, er vergibt uns. Er lässt uns nicht fallen. Er nimmt uns wieder an. Wir dürfen Vergebung erfahren. Wir dürfen befreit aufatmen und weiterziehen mit unserem Herrn. Genau diesen Neuanfang durfte Petrus auch hier in diesem Text erleben. Jesus hat ihn nicht verworfen, hat ihn nicht weggeschickt in die Wüste, sondern ihn wieder neu aufgenommen in seinen Dienst. Und er hat ihn sogar noch befähigt zu einer viel wichtigeren, höheren Aufgabe als zuvor. Zunächst war der Neuanfang aber noch mit Kosten verbunden, wie wir es gerade besprochen haben. Petrus musste zunächst ganz klein werden, bevor Jesus ihn erhöhen konnte. So wie Jesus es mal im Bild des Weizenkorns ausdrückt in Johannes 12, Vers 24 bis 26, wo wir lesen, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Das heißt, ohne diesen inneren Zerbruch ist kein Neuanfang, keine geistliche Frucht, keine geistliche Erweckung möglich. Aber wohl dem, der es wagt, sein eigenes Leben immer wieder abzugeben, damit Jesus unser Leben lenken und führen kann. Mit so jemand kann Gott was ganz Großes anfangen. Petrus, er war nämlich so einer. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus befähigt Neuanfänger zum erneuten Dienst. Petrus erfährt hier nicht nur Vergebung und Wiedergutmachung von Jesus, sondern er bekommt, wie gesagt, auch einen neuen Auftrag. Dreimal musste Petrus sich die Frage nach der Jesusliebe anhören. Dreimal hatte er seinen Herrn verleugnet. Und jetzt kommt dreimal, wird er nun mit dem Hirten- und Leitungsamt beauftragt. Vers 15 haben wir gelesen, weide meine Lämmer. Vers 16 sagt Jesus, hüte meine Schafe. Und Vers 17 lesen wir, weide meine Schafe. Weiden und hüten sind alles Tätigkeiten eines Hirten, der die Tiere gut versorgt. Schafe und Lämmer, sie brauchen ihren Hirten, denn sie sind sehr schwache Tiere. Sie sind völlig darauf angewiesen, dass der Hirte sich in guter Weise um sie kümmert. Wir sehen das unter anderem auch an Gleichnissen von Herrn Jesus. Eben das eine Schaf, das sich da verirrt hatte, das wäre verloren gewesen. Hätte keine Chance mehr gehabt. Aber Jesus ist ihm nachgegangen. Er hat es gefunden, er hat es wieder nach Hause gebracht. Ein Schaf an sich ist völlig hilflos und aufgeschmissen ohne den Hirten. Und genau dazu ist Petrus hier berufen, Hirte zu sein. Hirte für die Herde, die Jesus erkauft hat durch sein Blut. Hirte für die Gemeinde Jesu. Petrus, er ist nicht berufen, für sich selber zu leben, sondern für die anderen zu leben. Für die Menschen, die Jesus errettet hat. Er soll sich um die anvertrauten Schafe kümmern. Er soll sie auf die saftigen Wiesen führen, zum frischen Wasser bringen, wie wir es im Psalm 23 so gut kennen. der Hirte sorgt bestens für das Wohl seiner Schafe. Und wie ernst Petrus diesen Auftrag genommen hat, wie ernst er diese Verantwortung genommen hat, das können wir gut auch in seinem ersten Brief nachlesen, in 1. Petrus 5, wo es genau um diese Thematik des Hirten geht, wie ein Hirte auch gut für die Herde Gottes, die Gemeinde, sorgt. Dort gibt er wichtige Ermahnungen an die Gemeinde, Hirten, denen er dient und an die er schreibt und es auch noch heute für uns genauso gilt. Er sagt dort, sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Tut es nicht, weil ihr dazu gezwungen seid, sondern tut es freiwillig, wie es Gott gefällt. Hütet sie aber nicht, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr dem Herrn dienen wollt. Führt euch auch nicht als Herrscher in euren Gemeinden auf, sondern seid Vorbilder für eure Geschwister. Dann werdet ihr auch den unvergänglichen Ehrenkranz der Herrlichkeit erhalten, wenn der Oberhirte erscheinen wird. Petrus war es so wichtig geworden, dass er dieses Anliegen des Hirtensein auch an die Gemeindeleiter, an die er hier schreibt, unbedingt weitergeben wollte. Denn er selber konnte diesen wichtigen Dienst nur deshalb tun, weil er gelernt habe, ich bin in jedem, was ich tue, in jeder Arbeit, auf diesen Oberhirten angewiesen. Ich brauche ihn in allem, was ich tue. Denn Petrus hatte verstanden, das hat er hier auch zum Ausdruck gebracht, die letzte Verantwortung in meinem großen Dienst, die trägt zum Glück der Oberhirte Jesus höchstpersönlich. Ansonsten wäre die Last ja auch viel zu schwer für einen Menschen. Genauso ist es ja auch heute in der Gemeinde. Auch ein Gemeindeältester könnte ohne dieses Wissen nicht die Gemeinde erfolgreich leiten. Älteste sind völlig von Gott und seiner Hilfe abhängig. Denn sie tragen eine große Verantwortung. Und es ist deshalb auch so wichtig, dass wir als ganze Gemeinde immer wieder hinter ihnen stehen, für sie beten, für sie eintreten, sie vor Gottes Thron bringen und darum beten, dass sie gute Entscheidungen treffen, dass sie richtig vorangehen, dass sie auch Mut haben, Schritte anzupacken, die die Gemeinde geistlich nach vorne bringen, damit alle Schafe, damit die Herde Gottes eben gut versorgt ist. Petrus hatte dieses Hirtenprinzip, das Jesus ihm hier am See Genezareth anvertraut hatte, in seinem eigenen Dienst sehr ernst genommen. Er hatte was Wesentliches hier dazugelernt in dieser Begegnung mit Jesus. Und das führt uns noch zum dritten, zum letzten Gedanken. Das Ziel bleibt trotz Neuanfang unverändert. Jesus hinterher. Als Petrus von Jesus berufen wurde, das war ja auch am See Genezareth, allerdings war es schon 3 Jahre vorher gewesen, da hat Jesus zu ihm gesagt, in Matthäus 4, Vers 19 und auch zu den Jüngern, die noch dabei standen, folge mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und was sagt Jesus jetzt, als er Petrus wiederhergestellt hatte nach diesen 3 Jahren Ausbildung? Genau dieselben 3 Worte. Folge mir nach. Er sagt es sogar gleich 2-mal. In Vers 19 und auch in Vers 22 diese 3 Worte. Folge mir nach. Darauf kommt es an, dass wir Jesus hinterhergehen, ihn vor Augen haben zuallererst. Denn Petrus bewegte allerdings noch eine andere, eher unwichtigere Frage an dieser Stelle. Die Frage, was wohl aus dem anderen Jünger dort hinten wird, dieser Johannes. Was wird denn aus diesem? Das interessiert ihn noch brennend und er stellt ihm auch diese Frage. Jesus, was machst du mit dem? Was hast du mit ihm vor? Wie wird sein Weg weitergehen? Petrus bekam auf seine wunderfitzige Frage keine richtige Antwort von Jesus. Zumindest nicht die Antwort, die er sich gerne erhofft hatte, denn Jesus sagt im Prinzip, Petrus, lasst es doch meine Sorge sein. Wenn ich will, dass er noch lebt, bis ich wiederkomme, ist kein Problem. Ich habe viele Möglichkeiten, ich habe viele Wege und ich habe ganz bestimmt auch einen Weg für den Johannes. Aber das ist nicht deine Sorge. Folge du mir nach. Das ist dein Auftrag, sagt Jesus dem Petrus. Und das sagt er auch uns immer wieder. Mehr brauchen wir eigentlich nicht wissen in unserem Alltag. Folge du mir nach. Wie oft kümmern wir uns auch so gerne um die anderen oder um andere Probleme, um ganz große Nöte bei den anderen. Und Jesus will uns immer wieder daran erinnern und sagen, folge du mir nach. Mit ihm habe ich auch einen Weg. Und mit dem anderen komme ich auch zurecht. Folge du zuallererst mir nach. Jesus, er stellt uns immer wieder dieselbe Frage. Timo, oder dein Name, hast du mich lieb? Bin ich deine große Liebe? Bei Petrus haben wir gesehen, Liebe zu Jesus zeigt sich nicht zuerst in meinen Worten. Wir können viel über Liebe reden, große Vorträge halten. Wir können große Worte machen, was wir alles tun wollen für Jesus, wie es Petrus gemacht hat. Und wir können doch auf die Nase fallen, wie es bei Petrus passiert ist. Aber wahre Liebe zeigt sich vielmehr in meinem Gehorsam, in meiner Treue Gott und seinen Geboten gegenüber, wie es Petrus danach eben auch vorgelebt hat. Versager dürfen neu beginnen. Das war das große Thema heute Morgen und ich finde es einfach so wohltuend, dass Jesus dem Petrus nach seinem Tiefschlag nicht einfach aufgegeben hat, nicht einfach fallen gelassen hat wie eine heiße Kartoffel, sondern er hat ihn wiederhergestellt. Er hat ihn neu aufgerichtet und mit neuen Aufgaben betraut. Jesu Umgang mit Versagern ist an dieser Stelle, glaube ich, sehr, sehr anders, als wir es gewohnt sind im Umgang mit anderen Menschen. Jesus stößt die Versager nicht einfach hinaus, sondern er nimmt sie an. Er heißt sie willkommen. Er möchte ihnen vergeben und wieder neue Perspektive geben. Auch wenn er die Schuld nicht einfach unter den Tisch fallen lässt, so darf bei Jesus doch immer wieder neu gestartet werden. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Botschaft uns auch in der nächsten Woche in den nächsten Monaten bewegt, dass es ein Trost für uns sein darf, wenn wir auch mal wieder versagen, wenn wir daneben greifen, wenn wir in Sünde gefallen sind. Jesus erwartet auf uns. Er nimmt uns garantiert wieder an. Er ruft uns zurück in seine Nähe und vertraut trotz unserem Versagen uns wieder neue Aufgaben, neue Dienste an. Was haben wir doch für einen unglaublich großen Gott. Für einen Gott, der so viel Mitleid mit uns hat. Ein Gott, der so zart wie eine Mutter mit uns umgeht. Der so viel Fürsorge aufweist und so viel Mitgefühl. Die entscheidende Frage ist also immer wieder neu, wie Gott unser Leben beurteilt. Sie lautet nicht, was tue ich? Was mache ich? Die entscheidende Frage ist immer wieder diese Frage, die Jesus uns stellt. Hast du mich lieb? Amen. Wir wollen noch stille werden zum Gebet.